Herr Bundestagspräsident, Herr Schäuble, wir blicken ja heute auf 30 Jahre Einheitsvertrag. Sie haben im Grunde deutsche Geschichte mitgeschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist das für ein Gefühl, wirklich ja auch Teil dieser Geschichte zu sein?
Naja, ich meine, ich bin ja mit ziemlich viel Leidenschaft politisch engagiert. Sonst wäre ich nicht Abgeordneter geworden und sonst würde ich nicht immer noch Abgeordneter sein. Und deswegen finde ich schon, dass ich im Grunde unheimlich viel Glück hatte und auch dankbar bin, dass ich diese Möglichkeiten hatte, die ich mir ja selber überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich meine, ich bin in Homberg im Schwarzwald aufgewachsen, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Für mich war Freiburg schon eine Riesenstadt, als ich da anfing zu studieren. So. Und dann habe ich zusammen auch mit Helmut Kohl natürlich eine beachtliche politische Laufbahn gehabt. Ich bin 84 Chef des Kanzleramts geworden, Mitglied der Bundesregierung und war als Mitglied der Bundesregierung, als Chef des Kanzleramts für die Beziehung zur DDR zuständig. Das heißt, ich habe mich von da ab sehr intensiv mit der DDR und mit den Beziehungen und mit der Politik, der deutschen Politik und der Außenpolitik, Chef des Kanzleramts ist man mit allem beschäftigt. Und ich war wahrscheinlich über die 16 Jahre, über die ganze Strecke der engste politische Vertraute von Helmut Kohl gewesen. So, ist ein unglaubliches Glück. Und dann kam, ich bin im Frühjahr 89 Innenminister geworden und habe dann, als die Entwicklung sich so beschleunigt hat im Jahre 89, im Moment gedacht, jetzt bist du ausgerechnet in dem Moment nicht mehr für die deutsch-deutschen Beziehungen zuständig, wo sich da so Unglaubliches verändert. Dann fiel die Mauer, aber ich bin ja immer eng eingebunden geblieben, bin ja auch mit Rudi Seiders immer eng befreundet und gewesen und wir haben eng zusammengearbeitet, der dann mein Nachfolger war. Und dann fiel die Mauer und dann war auch wiederum klar, wenn es zu einer Einigung kommt, dann ist der Innenminister zuständig.
Also waren Sie wieder an der richtigen Stelle, oder?
Ich bin doch wieder an der richtigen Stelle, ja. Und dann habe ich mir auch relativ früh, nämlich in der Weihnachtspause 89, überlegt, was machen wir denn, wenn? War noch nicht klar, was passiert. Aber es war ja absehbar, es wird sich viel mehr verändern, es wird schneller gehen. Und dann habe ich gedacht, naja, und wenn das passiert, man wusste ja, die DDR kann ihren Beitritt zum Grundgesetz erklären. Das stand in Artikel 23 des Grundgesetzes. Natürlich waren die freien Wahlen in der DDR noch gar nicht gewesen. Aber ich habe dann eben gedacht, na, wenn es dann dazu kommt, dann muss man ja eine Überleitungsgesetzgebung machen. Für die ist der Innenminister zuständig. Und dann kann ich ja nicht erst anfangen zu überlegen, was machen wir jetzt. Und so habe ich eben über Weihnachten 89 nachgedacht, ich glaube beim Skiurlaub sogar, was machen wir denn, wenn es dazu kommen sollte?
Ja, denn eine Blaupause gab es ja nicht für so etwas.
Nein, und dann habe ich gedacht, es gibt ja keine Blaupause und habe mir angeguckt, was haben wir denn als die Saar zur Bundesrepublik kam, in den 50er Jahren, wie ging das damals? Dort gab es auch eine Überleitungsgesetzgebung, aber es gab einen Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland. Nun, mit wem sollte die Bundesrepublik einen Vertrag schließen? Mit der Sowjetunion, wäre ein bisschen komisch gewesen. Und man hatte da auch noch nicht ein 2 plus 4 und diese Verhandlungen, es war ja noch zu früh, aber ich habe gesagt, naja gut, vielleicht könnten wir der DDR anbieten, dass wir die Bedingungen eines Beitritts, also das, was man in einer Überleitungsgesetzgebung, um es rechtlich oder bürokratisch auszudrücken, macht, nicht danach in einem gesamtdeutschen Parlament beschließen, sondern vorab in einem Vertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik aushandeln. Dann könnten die ja selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht, im Verhältnis 1:1 zu verhandeln. Das war die Grundidee, die stammt von mir. Darauf lege ich Wert. Ich hatte die Idee, einen solchen Vertrag zu machen, habe dann auch als ich wieder ins Innenministerium kam, Anfang Januar, zu meinen engsten Mitarbeitern und habe denen die Idee vorgetragen, was sie davon halten. Die fanden das, na gut, man widerspricht dem Minister nicht so leicht, aber sie haben so getan, als fänden sie es eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch mal darüber nachdenken, wie ein solcher Vertrag ungefähr aussehen könnte. Und dann hat mich noch der Staatssekretär Neusel gefragt, bis wann, Herr Minister, sollten wir das soweit haben? Ich habe gesagt, fragen Sie mich auch was, weiß ich nicht. Aber dann gesagt, naja, es wird ja erstmal die Wahl der Volkskammer geben. Der Wahltermin stand noch nicht fest, da wurde auch drum gestritten. Aber ich habe gesagt, wenn eine frei gewählte Volkskammer da ist, kann alles passieren. Und deswegen sollten wir am Tag der Volkskammerwahl vorbereitet sein. Und das war das Datum. Und dann haben wir in der Tat den, das Grundgerippe des Einigungsvertrags uns bis dahin entwickelt gehabt.
Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich das so ein bisschen überlegt in diesem Skiurlaub im Winter. Ab welchem Zeitpunkt haben Sie es überhaupt für möglich gehalten, dass dieser Schritt tatsächlich kommen kann?
Ja, früh. Ich habe intern schon, als Helmut Kohl seinen 10-Punkte-Programm in der Haushaltsdebatte Ende November 89 vorgetragen hat, intern gesagt, das ist viel zu langsam. Damals war der, ging ja noch von 10 Jahren aus, so etwa. Und wir werden wahrscheinlich schneller eine Währungsunion machen müssen, weil das war ja klar, der Übersiedlungsdruck. Ich habe als Innenminister mit dem Übersiedlungsdruck der Menschen aus der DDR, die, nachdem die Mauer weg war, natürlich jeden Tag zu Tausenden kamen, war ja eine schwere innenpolitische Debatte. Denn der Kanzlerkandidat der SPD, Oskar Lafontaine, hatte ja gefordert, das Aufnahmegesetz für Übersiedler aus der DDR abzuschaffen. Das heißt, so nach dem Motto, jetzt, wo sie kommen können, können sie auch zurück wieder. Und ich hatte das immer abgelehnt. Es war eine ziemliche politische Auseinandersetzung bis zum Wahltag in der DDR. Und deswegen hatte ich gedacht, wenn wir die D-Mark haben, dann wird es eh besser gehen. Und dann habe ich auch in der Weihnachtspause in irgendeinem Interview gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir nächstes Jahr, 1990, standen Bundestagswahlen an. Das weiß man ja, die liegen fest im Dezember, ob wir den Bundestag noch in der alten Bundesrepublik wählen. Das war dann eine Äußerung, die der Generalsekretär der CDU, das war damals Volker Rühe, für solche Äußerungen sein dumm und töricht, typische Kohl-Formulierung, erklärt hat. Ich habe dann mit dem Bundeskanzler gesprochen und habe ihm gesagt, ich würde ihm gerne erklären wollen, warum ich glaube, dass es viel schneller gehen kann, weil sich solche historischen Entwicklungen beschleunigen. Die kann man nicht verlangsamen, die werden schneller. Und dann hat Kohl mir die Antwort gegeben, nachdem er sich das so angehört hat, kann gut sein, dass Sie recht haben. Aber ich, der deutsche Bundeskanzler, darf nicht derjenige sein, der drängt. Das war auch eine sehr kluge Antwort, aber daraus beantworte ich Ihre Frage. Eigentlich habe ich schon im Dezember 89 damit gerechnet, dass es schneller geht. Nun muss ich aber gleich noch hinzufügen, im April 89 war ein neuer amerikanischer Botschafter nach Bonn gekommen. Der hieß Vernon Walters, der Präsident der Vereinigten Staaten, war damals Präsident Bush seit Anfang 89, der Vater des späteren George W. Und der hatte Walters aus dem Ruhestand aktiviert, wieder reaktiviert, das hat Walters erzählt, auch ein Buch darüber geschrieben und hat gesagt, ich brauche Sie in meiner Amtszeit, in diesen 4 Jahren, ab 89, wird das Zentrum der Weltpolitik in Deutschland sein. Und Walters hat, als er nach Bonn kam, im April 89, sowohl in Amerika öffentlich, zum Ärger seines Außenministers Baker, aber auch in Bonn, bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, in meiner Amtszeit als Botschafter kommt die Wiedervereinigung. Als er seinen Antrittsbesuch als Botschafter bei mir als Innenminister, ich war gerade Innenminister geworden, gemacht hat, hat er das auch gesagt. Also meiner Amtszeit, dann habe ich ihn so angeschaut, er war ein älterer Herr. Dann habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, Herr Botschafter, wie lange sind Sie denn vermutlich auf Posten? Hat er gesagt, in meiner Amtszeit. Dann sagt er, auch so 3 Jahre. Darauf habe ich gesagt, naja, das ist in 3 Jahren passiert, das glaube ich jetzt wieder nicht. Das war im Mai 89. Ich hätte vor einiger Zeit noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe mit der Wiedervereinigung. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Es war ja schon manches in Bewegung gekommen. Es waren ja dann auch die gefälschten Volkskammerwahlen. Aber, also, 10 Jahre wird es schon noch dauern.
Und dann ging es so schnell.
Und dann hat er geschrieben, und er hat in seinem Buch geschrieben, meine Antwort, 10 Jahre. Sei die mit Abstand optimistischste aller deutschen Politiker gewesen. Und dann ging es ein halbes Jahr. Also insofern, die Amerikaner haben es viel, viel früher gesehen und begriffen. Wir Deutsche konnten uns, glaube ich jedenfalls auch im Nachhinein, es einfach nicht vorstellen, weil wir ja wussten, jede Veränderung ist eine Veränderung der Demarkationslinie zwischen Ost und West im Kalten Krieg und mit der Gefahr eines neuen Weltkriegs. Das hatten wir 1953 beim Aufstand, 17. Juni schon erlebt. Das war beim Mauerbau 61 so gewesen. Das war beim Aufstand der Ungarn 56 so gewesen und 68 in der Tschechoslowakei. Und deswegen konnte man sich einfach nicht vorstellen, dass es geht. Aber Gorbatschow hatte ja gesagt, er wird nicht mehr die Rote Armee einsetzen, um es zu verhindern. Das konnte man glauben oder nicht. Er hat Wort gehalten.
Sie haben eben schon mal gesagt, dass die Stimmung bei diesen Verhandlungen schwierig war, weil es auch innenpolitische Diskussionen gab. Sie haben eben schon mal Herrn Lafontaine angesprochen. Wie war denn insgesamt die Stimmung jetzt mit den Verhandlungen, mit den Verhandlungsführern auch von der DDR-Seite?
Nein, das war ist ja die komische oder die ganz eigenartige Geschichte das Verhältnis mit Günter Krause war ja mein Partner und auch mit Lothar de Maizière, mit dem ich bis heute eng befreundet bin. Günter Krause ist hat schwierigere Jahre hinter sich, aber wir haben immer noch guten Kontakt. Das war sehr eng. Wir waren ja dieselbe Partei. Wir haben ja auch insbesondere Helmut Kohl, aber ich habe auch viel Wahlkampf gemacht in der DDR zur Volkskammerwahl und ich hatte bei meinen Wahlkundgebungen in der DDR Zuhörerzahlen, die ich nie in meinem Leben auch nur annähernd nochmal wieder gehabt. Ja, wir haben am Nachmittag bei Kundgebungen auf Marktplätzen auch bis zu 20.000 Zuhörern. Ja klar, ich war in der DDR damals ungeheuer populär als deutscher Innenminister und alles mögliche. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns als Partner verstanden, um etwas Gemeinsames zu gründen. Aber wir mussten ja alle politischen Parteien, sowohl in der Bundesrepublik, also da gab es ja nur CDU, CSU, SPD und FDP, aber eben alle Länder beteiligen. Denn die Bundesrepublik ist ein Föderalstaat, Verwaltung, die meisten Dinge sind landesrechtlich geregelt. Wir haben es gerade wieder in der Corona-Epidemie gesehen. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern. Die Bundeskanzlerin muss immer versuchen, die Ministerpräsidenten auf eine einheitliche Linie zu bringen. Und es war ein Wahljahr. Die SPD wollte die Bundestagswahl gewinnen. Sie hätte ohne die Wiedervereinigung, ohne den Fall der Mauer, gute Chancen gehabt, die Wahl 1990 zu gewinnen. Kohl hatte eigentlich den Zenit seines Ansehens in der Bundesrepublik zunächst einmal überschritten, aber dann hat er seine zweite Chance mit im vereinten Deutschland bekommen, zu Recht verdient. Und insofern waren die Verhandlungen innerhalb, die waren wirklich furchtbar schwierig, kompliziert, also mit den Ländern. Lafontaine hatte seinen Staatskanzleichef, alle Staatskanzleichefs waren Mitglied der Verhandlungsdelegation. Der musste die Interessen von Lafontaine und Wahlkampf etc. vertreten. Und der Sprecher der sozialdemokratischen Bundesländer und damit der sozialdemokratischen Seite insgesamt war Clement. Der war Staatskanzleichef bei Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen gewesen. Das war ein seriöser Partner. Wir sind ordentlich miteinander ausgekommen. Also ich habe später gesagt, wenn wir nochmal Wiedervereinigung machen, machen wir es wieder so, aber wir machen es nicht mehr in einem Wahljahr. Denn wir brauchten ja 2/3 Mehrheiten in der Volkskammer und im Bundestag. Und im Bundesrat im Übrigen auch. Soll im Übrigen nicht vergessen, dass sowohl Lafontaine als auch Schröder gegen den Einigungsvertrag gestimmt haben im Bundestag. Aber sie hat ja nicht die 2/3 Mehrheit verhindern können, sonst hätten sie es wahrscheinlich auch anders gemacht. Sie hätten wohl auch nicht die Wiedervereinigung blockieren wollen, aber das ist eine andere Frage. Aber deswegen waren die Spannungen stärker innerhalb. Und ansonsten war natürlich die Geschichte schon so, das war auch so mein Prinzip, ihr die Verantwortung für die DDR nun bekommen hat, wir haben ihnen viel geholfen, auch mit Beratung und so, ist ja alles eine unvorstellbar schwere Aufgabe gewesen, die Volkskammer und Regierung in Berlin leisten mussten. Wird viel zu wenig geschätzt in Deutschland, was die in den paar Monaten seit der Wahl am 18. März bis zum 3. Oktober geleistet haben. Wir haben denen geholfen, aber wir haben natürlich immer gesagt, ihr müsst eure Situation auch natürlich sagen und da müssen wir auf euch hören. Ich weiß es ja auch nicht so genau, wie das ist und deswegen war es in vielen Details dann auch manchmal kompliziert, aber es war immer das Bestreben, wir wollen für das vereinte Deutschland eine möglichst gute Lösung zustande bringen. Insofern, ja, so kann man den Grundgeist sagen.
Von der Seite der DDR-Verhandlungsführer gab es ja beispielsweise auch den Wunsch, zumindest habe ich das gelesen, ich war nicht dabei, dass man einen anderen Namen findet, also einen gemeinsamen Namen und im Grunde Deutschland sagt, ohne Bundesrepublik dazu. Warum war das nicht möglich? Gab es wirklich nur die Idee, sie treten bei oder hätte man nicht auch wirklich überlegen können, ja, wir machen was Gemeinsames Neues?
Ja, Argument war ja nicht blöd. Ist es auch heute nicht und deswegen ist die Frage berechtigt. Das Gegenargument war, Bundesrepublik Deutschland ist ein eingeführter, auch im Wesentlichen akzeptierter Begriff. Und es kommt im Übrigen hinzu, die meisten Staaten haben als Bezeichnung nicht nur den Namen des Landes. Frankreich heißt République Française. Großbritannien ist das Vereinigte Königreich. Insofern der reine Ländername, das wäre absolut ungewöhnlich gewesen. Und dann kommt aber das andere Argument auch hinzu. Das muss man fairerweise geben. Das ist das, was viele Menschen ein Stück weit bis heute in der ehemaligen DDR, in den neuen Ländern auch ein bisschen verletzt. Die Bevölkerung in der Bundesrepublik im Westen, also wir, ich habe ja auch dazu gehört, wir wollten zwar, wir haben immer gesagt, ja, wir wollen großzügig sein, wir wollen alles zusammen und. Aber wir hatten eigentlich nicht das Verständnis, dass sich jetzt für uns so viel ändern müssten. Das hat man ja am meisten spüren können in der Hauptstadtfrage. In der Hauptstadtfrage, ich habe es am Anfang überhaupt nicht vorstellen können, dass es kommt, aber in der Hauptstadtfrage hat sich herausgestellt, dass eine Mehrheit in der Bundesrepublik dagegen war, dass Berlin Hauptstadt werden sollte. Die haben gesagt, nee, Bonn muss bleiben.
Man hatte sich daran gewöhnt, vielleicht auch ein Stück weit.
Ja, man wollte jedenfalls nichts verändern. Man wollte überhaupt nichts verändern. In der Bundesrepublik wollte man eigentlich nichts verändern. Man hat gesagt, nee, also gut, wir machen da und ja, da muss man gucken. Aber dass sich für uns was ändert im Westen, das haben sie gar nicht eingesehen. Das heißt, wir haben auch gar nicht, oder wir haben eine Zeit lang gebraucht, wir meine ich jetzt, wir Westdeutsche, zu begreifen, dass mit dem Fall der Mauer, mit dem Ende der Ost-West-Teilung, es war ja nicht nur die deutsche Teilung, es war die europäische Teilung, die Sowjetunion war ein Jahr später auch nicht mehr existent, sich die Welt verändert in Europa und damit natürlich auch die Rolle Deutschlands. So etwas lernt man erst allmählich, aber das war einer der Gründe, warum man gesagt hat, oh nee, komm, lass die Finger davon. Ich kann mich noch erinnern, zu Beginn der Verhandlungen zum Einigungsvertrag, also der offiziellen Verhandlungen, kam Lothar de Maizière, der Ministerpräsident, es war ja in Ost-Berlin die erste Verhandlungsrunde, und hat uns begrüßt, auch so eine Einleitungsfrage, und hat dann gesagt, man könnte ja, also erstens im Einigungsvertrag natürlich festschreiben, dass Berlin die Hauptstadt wird, und man könnte zum Beispiel auch über die Hymne, man kann sehr schön, er ist ja Musiker, versteht sehr viel von Musik, auf die Melodie von Joseph Haydn, das ist ja die Melodie von Einigkeit und Recht und Freiheit ist, aus dem Kaiserquartett, passt sehr gut auch der Text von Becher aus der Hymne der DDR, der aber nicht mehr gesungen werden durfte, Deutschland einig, Vaterland. Ich habe ihm höflich geantwortet in den offiziellen Verhandlungen, habe ihm aber dann unter vier Augen gesagt, lass die Finger von solchen Themen, ich habe genügend Ärger in Bonn, die Mehrheiten zu kriegen, denn man hatte mir zum Beispiel klar gesagt, wenn in dem Einigungsvertrag geregelt würde, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt sei, bräuchte ich gar nicht zu kommen. Der würde unter gar keinen Umständen eine Mehrheit finden. Man muss wissen, alle westdeutschen Länder, also die Bundesrepublik hatte 11 Länder, eins davon war Berlin, die waren für Berlin. Die anderen 10 waren alle für Bonn. Sie wollen es nicht mehr alle später gehört haben, dass es so war. Das ist auch eine Schande. Ich habe es dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen nicht übel genommen und dem vom Rheinland-Pfalz, weil die ganz nah an Bonn sind, auch nicht so richtig. Bei den anderen habe ich es zum Teil überhaupt nicht verstanden. Ich habe es dem Bonner Oberbürgermeister nicht übel genommen. Der kam zu mir früh im Jahr 90, er war Abgeordneter in der CDU-CSU-Fraktion, kam zum Innenminister. Ich habe noch gedacht, was will er wohl? Hans Daniels hieß er. Und habe gedacht, ob der über die Hauptstadtfrage reden will. Da war noch gar nicht von Wiedervereinigung die Rede. Und in der Tat kam er und sagte, also das geht ja jetzt mit dem, wahrscheinlich kommt es ja doch schneller zur Wiedervereinigung, als wir das geglaubt haben. Aber Bonn muss natürlich Hauptstadt bleiben. Daraufhin musste ich so lachen. Und dann hat er gesagt, er meine das ernst. Dann sage ich, ja, ich glaube schon, dass Sie es ernst meinen. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie da irgendeine Chance haben. Ich gebe Ihnen gerne eine Bescheinigung. Die können Sie Ihrem Stadtrat zeigen, dass Sie gekämpft haben beim Innenminister, aber vergeblich. Und habe dann, nein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was haben Sie denn eigentlich gesagt, wenn so ein ausländischer Staatsgast sich ins Goldene Buch der Stadt Bonn eingetragen hat? Das haben die alle gemacht bei offiziellen Besuchen. Dann hat er gesagt, Bonn stellvertretend für Berlin, solange Deutschland geteilt ist. Sage, sehen Sie. Ja, sagt er, wir haben doch nicht mehr damit gerechnet. Sage, dann ist es eben jetzt dumm gelaufen, jetzt kommt es doch so. Und die Abstimmung war ja auch dann ein Jahr später höllisch knapp, aber bei dem Einigungsvertrag war klar, eine Regelung zur Hauptstadt, die nicht, also für Berlin, hätte die mehr, die notwendige Ratifizierungsmehrheit im Bundestag, Bundesrat unmöglich gemacht. Und deswegen war das Äußerste, was ich erreichen konnte, das war auch schon furchtbar schwierig, dass wir in den Einigungsvertrag geschrieben haben, Berlin ist Hauptstadt, dagegen hatte niemand was. Titel. Aber über den Sitz von Parlament und Regierung wird das gesamtdeutsche Parlament innerhalb eines Jahres entscheiden. Und deswegen musste der Bundestag, sonst hätten die nie entschieden, die hätten einfach so weitergemacht. Aber so war der Bundestag gezwungen, vor der Sommerpause eine Entscheidung zu treffen. Die war knapp, hoch umstritten, überraschend und spannend, aber im Ergebnis gut.
Die Hauptstadtfrage haben Sie ausgeklammert. Es gab aber ja viele Dinge, die Sie tatsächlich in diesem Einheitsvertrag festgeschrieben haben oder festschreiben mussten. Das eine haben wir gerade gesagt, ist der Punkt, dass dem DDR nach Artikel 23 Deutschland im Grunde beigetreten ist. Wir haben aber eben auch gesagt, bis heute ist es für viele in Ostdeutschland ein schwieriger Punkt, weil sie eine Art Wiedervereinigung nicht auf Augenhöhe wahrgenommen haben.
Ja.
Hätte man da, haben Sie da Verständnis für? Hätte man nicht doch irgendetwas...
Ich habe Verständnis dafür, aber ich muss mir da doch klar sagen. Das war eine der wichtigen Fragen im Wahlkampf der DDR. Zu der Wahl am 18. März. Und das Wahlergebnis am 18. März hat denjenigen, die sich für einen raschen Beitritt auf der Grundlage für Artikel 23 ausgesprochen haben, eine klare Mehrheit erteilt. Deswegen ist es eine Entscheidung, eine souveräne Entscheidung der Menschen in der DDR gewesen. Die gefällt nicht allen. Ich habe auch Verständnis für die Motive derjenigen, die Bürgerbewegung waren, die also die friedliche Revolution begonnen haben. Marianne Bertold, auch der spätere Bundespräsident Gauck. Alles hoch zu respektieren. Aber die haben eben bei den Wahlen wenige Prozent erzielt. Natürlich hat die CDU oder die Allianz für Deutschland so viele Stimmen erhalten, weil die Menschen ihre Hoffnung auf den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Kohl, gesetzt haben. So geht Politik, so geht Geschichte. Aber zu behaupten, Bonn habe das den Menschen in der DDR aufgezwungen, ist einfach eine Lüge. Das ist eine grobe Verfälschung, zwar eine Minderheit, die klare Mehrheit der Bevölkerung hat sich, so wie es ja auch mit dem Ruf war, erst hieß es ja, wir sind das Volk. Und sie wollten, wir bleiben hier. Es war ja zunächst mal eine Bewegung gegen die Übersiedlungsbewegung. Aber die Mehrheit hat dann schnell gesagt, wir sind ein Volk. Und es gab dann, und die Übersiedlungsbewegung hat nicht abgenommen, sondern zugenommen. Weil die Leute haben gesagt, entweder kommt die D-Mark oder wir gehen. Und die wollten so leben, wie sie geglaubt haben, dass die Bundesrepublik sei. Aus der Nähe ist es immer anders. Auch das hat übrigens Joachim Gauck, bevor er Bundespräsident war, in einer Rede im Bundestag einmal wunderschön formuliert. Er hat gesagt, wir träumten vom Paradies und landeten in Nordrhein-Westfalen. Das war natürlich ein besonders schöner Satz. Aber er hat es in der Substanz genau beschrieben, so, aber ist Geschichte und so ist menschliches Leben.
Also würden Sie sagen, diese schnelle Einheit, die Einführung der D-Mark, das Ganze war tatsächlich, wie es damals oft bezeichnet wurde, alternativlos und das würden Sie aus heutiger Sicht einfach auch so beurteilen, weiterhin?
Ja, das Wort alternativlos haben wir ja gestrichen aus der deutschen Sprache. Aber es ist erzwungen worden durch die Übersiedlung. Die Situation war ja schon im Sommer übrigens, bevor die Mauer fiel. Warum hat denn die SED am Ende die Mauer geöffnet? Weil sie mit der Übersiedlungsbewegung nicht mehr fertig wurde. Denken Sie an die besetzten Botschaften in Budapest, an Prag. Und dann war die Frage, ich meine, wie gesagt, Lafontaine hatte die richtige Antwort, wir schicken sie zurück. Denn die DDR wäre ein Land ohne einen Großteil der jüngeren Bevölkerung gewesen. Nach wenigen Wochen oder Monaten. Und dann war die Überlegung, wie machen wir es? Da ging nur schnelle Einheit, schnelle wirtschaftliche Einheit. Wir wollen schnell so leben, wie Sie es ja aus den Besuchen in Bundesrepubliken aus dem Fernsehen kannten. Man muss ja auch daran erinnern, ab 85, 86 war ein Erfolg unserer Politik der deutsch-deutschen Beziehungen, waren ja bis zu 6 Millionen Menschen aus der DDR einmal im Jahr in der Bundesrepublik, also ein Drittel der Bevölkerung. Und es ist natürlich völlig klar, wenn man eine Woche in Köln war oder in Frankfurt oder in Freiburg oder in Mainz, wo immer, und ist dann wieder hinterher zurück in der DDR, dann hat man zwar vorher gesagt, ha, wenn wir nur mal reisen könnten, aber wenn man dann zurückkommt, denkt man, es ist woanders doch sehr viel schöner. Und insofern konnten sie nicht standhalten. Und deswegen hat die Mehrheit der Bevölkerung hat die schnelle Einheit erzwungen. Die haben auch gesagt, wir haben 40 Jahre lang den schlechteren Teil der Karte gezogen bei der deutschen Teilung. Die hatten für Hitler nicht mehr Verantwortung als die Menschen in der Bundesrepublik. Aber sie hatten halt in der DDR gelebt. Sie haben ihr eigenes Leben gehabt. Sie hat genauso viel Würde. Und jeder hat nur sein Leben, das er lebt. Das müssen wir auch stärker respektieren. Wir sollten uns auch stärker mit der Geschichte des Lebens der Menschen in der DDR zur Kenntnis nehmen. Hat uns Westdeutsche überhaupt nicht interessiert, die allermeisten. Aber nun wollten sie, die Mehrheit wollte nicht mehr warten. Und welche Antwort hätte es da sonst gegeben? Und deswegen, wenn es das Wort alternativlos noch gäbe, würde ich sagen, es war jedenfalls die richtige Entscheidung. Ökonomisch kann man wunderbare Lehrbücher darüber schreiben, dass es ökonomisch kompliziert war, so schnell die Währung einzuführen und dass eine langsame Angleichung viele Argumente für sich hatte. Lafontaine war ja kein Idiot, kann man nicht behaupten. Aber politisch ging es nicht.
Gibt es denn was, wo Sie sagen, das hätten wir anders machen müssen, vielleicht im Einheitsvertrag, wenn man es jetzt im Nachhinein sieht?
Da bin ich oft gefragt worden und wir haben im Einigungsvertrag sicherlich Dinge, wir haben ja vieles auch hinterher korrigiert. Wir haben zunächst mal eine Regelung für die Stasi-Akten gemacht, da hat die Volkskammer protestiert, dann haben wir es geändert. Wir haben in der Frage der Entschädigung für die Enteignungen in den Zeiten der sowjetischen Besatzung und der DDR viele Korrekturen gemacht, die offenen Vermögensfragen, vieles andere. Das hätte man anders machen können. Wir waren in der Anerkennung von Berufsabschlüssen unheimlich engstirnig und kleinig. Da muss ich allerdings dazu sagen, das habe ich damals schon so empfunden, aber das haben die Länder bestimmt, weil die zuständig sind. Dass eine, damals hieß es noch Kindergärtnerin, also eine Erzieherin, die in der DDR Examen gemacht hatte, in der Bundesrepublik allenfalls Helferin sein konnte. Naja, natürlich haben sie auch ein bisschen Marxismus, Leninismus, ein paar Stunden, aber die haben die Kleinkinder auch nicht so stark indoktriniert und. Das heißt, da hätten wir vieles als Gesellschaft anders machen können. Und die Politiker haben sicherlich auch vieles, würden sie heute anders machen. Aber wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger.
Kann man das heute noch heilen oder müsste man es heilen? Und vor allem wie?
Vieles haben wir geheilt. Die Berufsabschlüsse sind besser geheilt worden. Es gibt manches ist gar nicht so einfach zu halten. Zum Beispiel nehmen Sie die Rentenfrage. Da gibt es ja immer noch welche, die sagen, volle Angleichung der Renten. Wenn man aber die Renten vereinheitlicht, und zwar nicht nur die Höhe, also die Sätze pro Beitragsjahr, sondern insgesamt, stehen die Menschen in der DDR schlechter da, als sie heute dastehen. Weil die Erwerbsbiografien waren völlig unterschiedlich. Und insofern ist es, die völlige Vereinheitlichung ist richtig kompliziert. So wie auch im Übrigen die Debatte um den Umtauschkurs. Der Markt der DDR in die Bundesrepublik, da ist ja auch immer drüber gestritten worden. Nicht? Also die einen haben gesagt 1:1 oder 1:2. Wir hatten ja in Wahrheit eine Umstellung 1:2, haben aber kleine Sparguthaben 1:1. Aber es war gar nicht das Entscheidende. Löhne, Renten konnte man weder 1:1 noch 1:2 umstellen, weil die höchste Rente in der DDR war 490 Mark der DDR und für 490 D-Mark konnten sie in der Bundesrepublik nicht mit einer Rente leben, weil das Lebenshaltungsniveau war so viel höher, wenn sie all die Leistungen haben, die sie in der DDR nicht haben konnten, weil es eben, sie mussten 13 Jahre für ein Trabi warten. Dann haben sie viel Geld und können nichts dafür kaufen. In der Bundesrepublik konnten sie für Geld alles kaufen, deswegen hat das Geld nie gereicht. Es gab eine schöne Geschichte, die ist gar kein Witz. Manche Menschen in der DDR haben gesagt, früher war alles knapp, nur Geld hatten wir genug. Jetzt ist auch noch Geld knapp. Das ist wahr. Wenn man eine Währung hat, für die man alles kaufen kann, dann ist auch Geld knapp.
Ein Punkt, den haben wir eben schon angesprochen, das ist die Wirtschaft gewesen. Für viele in der ehemaligen DDR ist ja die Treuhand im Grunde so eine Art Sündenbock. Was hätte man da anders machen können? Denn es kommt ja oft das Argument, im Grunde waren die Betriebe in der früheren DDR ein Stück weit so eine Art verlängerte Werkbank westlicher Konzerne. Hätte man da anders agieren müssen?
Nein, die waren keine verlängerte Werkbank westlicher Konzerne. Das ist eine ziemlich falsche Interpretation der realen Verhältnisse. Die Wirtschaft der DDR war in den wesentlichen Teilen nicht konkurrenzfähig, nicht wettbewerbsfähig.
Hätte man daran was tun können?
Ja, das hat ja die Treuhand getan. Übrigens ist die Treuhand schon eingesetzt worden, noch von der Regierung Modrow. Das wird auch gerne unterschlagen. Heute wird die Treuhand, Sie haben das richtig gesagt, für alles zum Sündenbock gemacht. Ist total ungerecht. Die Treuhand hat unglaublich viel versucht, an Arbeitsplätzen zu halten, aber es war eben klar. Schauen Sie, auf einen Trabant mussten die Menschen in der DDR, wenn sie das Geld hatten, 13 Jahre lang warten, bis sie ihn bekamen. Als sie D-Mark hatten, an demselben Tag, an dem die D-Mark eingeführt wurde, wurde die Produktion von Trabis eingestellt, weil kein Mensch mehr Trabis gekauft hat. Die Menschen in der DDR haben nicht einmal mehr ihre eigenen Gurken, obwohl die nun wirklich aus dem Spreewald gut sind, gekauft, weil sie gedacht haben, Westprodukte sind viel attraktiver. Und ob das alles richtig war oder falsch, ist ja völlig wurscht. In einer wirtschaftlichen Ordnung, die auf Markt und Wettbewerb setzt, kommt es darauf an, was die Leute kaufen. Und da war die DDR in dieser geschlossenen Staatswirtschaft mit den administrierten Preisen, mit den festen Lieferungen und so, unter gar keinen Umständen in allen Bereichen wettbewerbsfähig. Das heißt, man musste die Betriebe mit unglaublichem Aufwand Investitionen.
Es hätte ja vielleicht Betriebe gegeben, da hätte sich es vielleicht gelohnt. Da
ja,
hätte man mit
auch,
Kapital.
Sind ja auch welche gekauft worden. Aber selbst diejenigen, die für zum Teil hunderte von Millionen, ich habe mich gerade dieser Tage mit Richard Schröder, der war der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Volkskammer, ist einer der klügsten, die wir haben. Und der verteidigt die Volkskammer immer und schreibt auch darüber, aber es wird nicht mehr gerne gehört. Den verteidigt die Treuhand gerne und sagt, das ist doch alles nicht wahr. Er hat mir das Beispiel als Unternehmen gesagt, für den hat, die ist verkauft worden für, glaube ich, 500 Millionen D-Mark. Und trotzdem musste der Käufer noch einmal den dreifachen Betrag investieren, um ein Zehntel der Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern. So, der Aufwand für wettbewerbsfähige Arbeitsplätze ist in der Industrie, in der offenen Weltwirtschaft, wir sehen es ja auch heute, so intensiv. Und deswegen war die Wirtschaft der DDR, wenn man die Begrenzungen durch die eigene nicht konvertierbare Währung, meint der Schwarzmarktpreis der DDR, der D-Mark der DDR war 1 zu 10 und nicht 1 zu 1 oder 1 zu 4, sondern 1 zu 10. Und wenn man das bedenkt, dann liegt darin das Traum. Und nun musste man eben wettbewerbsfähige, nachhaltige Arbeitsplätze aufbauen. Das war furchtbar schwierig und hat immer noch lange, Spätfolge sind auch viele Menschen aus der DDR, vor allen Dingen Jüngere, in den Westen gegangen.
Ist bis jetzt, heute ja zum Teil der Fall.
Ja, gut, aber jetzt gehen auch viele Jüngere in die neuen Bundesländer. Inzwischen haben wir, glaube ich, einen ausgeglichen, sogar einen gewissen positiven Zuwanderungssaldo aus westdeutschen Ländern in die neuen Bundesländer. Hat natürlich auch mit Wohnungen, mit Studienplätzen zu tun. Wir haben inzwischen sehr attraktive Universitäten in den neuen Bundesländern. Das ist alles viel besser geworden. Aber wer will, findet immer noch Unterschiede zwischen neuen und alten Ländern. Das ist wahr und das kann man zu politischen Zwecken immer missbrauchen.
Wenn Sie sozusagen abschließend sagen würden, der Einheitsvertrag, den Sie ja nun wirklich selbst geschrieben haben, sind Sie darauf stolz?
Ja, ich bin schon auf die Idee stolz. Also stolz ist kein Begriff, der mich sehr prägt, aber doch. Ich glaube, ich habe ja auch gesagt, es ist meine Idee. Und ich glaube, wir haben es im Wesentlichen richtig gemacht und er hat wesentlich dazu beigetragen, dass das alles in allem doch besser gegangen ist, als man vorher glaubt. Das Ausland, der Rest der Welt bewundert uns ja auch, wie wir diese unglaublichen Veränderungen in Deutschland bewältigt haben. Und dann ist es richtig, dass man trotzdem total unzufrieden ist, dass es auch nicht gerecht zugegangen ist. Es geht nie ganz gerecht zu, das nehme ich alles ernst. Und verstehe es auch, versuche es zu verstehen und sage trotzdem, weil es gibt in der Politik nie die perfekten Lösungen. Also wir haben es, glaube ich, nicht so schlecht gemacht.
Wenn wir auf Ihr Leben blicken nochmal, würden Sie sagen, was hat Sie da mehr geprägt? Der protestantische Arbeitsethos, ist das was, wo Sie sagen, das hat Sie persönlich geprägt?
Na gut, ich bin schon Protestant und das trägt mich auch ein ganzes Stück weit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so dominierend ist. Ich bin immer auch ein sehr ökumenischer Vater. Mein Vater war katholisch, meine Kinder sind es auch, wenn meine Frau katholisch ist. Also, aber in der Politik ist, finde ich, habe ich die Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten in der CDU nie so stark empfunden. Ich bin da doch dann auch nicht die Anfangsgeneration, da war es offenbar noch stärker. Aber in der Zeit, in der ich in die CDU und auch in eine dann allmählich wichtigere Rolle reingewachsen bin, hat die Frage, ob einer protestantisch oder katholisch ist, in der Politik keine Rolle mehr gespielt. Das christliche Menschenbild, was immer das im Einzelnen ist, trägt unsere Politik und unsere Programmatik. Das ist mir auch wichtig. Und ich habe vor allen Dingen auch aus der Zusammenarbeit, auch der regionalen, mit großen Politikern, insbesondere natürlich Pierre Pflümmler, den ich für einen der bedeutendsten Politiker, wir waren auch befreundet, der hat mich bis zum Schluss immer besucht in Gengenbach, wir waren ja Nachbarn haben uns oft getroffen. Oder auch Louis Jung, der Senator aus dem nördlichen Elsass, der war übrigens Protestant. Pflümmler war Katholik. Oder Josef Rey, der damals Bürgermeister in Colmar gewesen ist, einer der ganz frühen engagierten Pioniere für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, als es in Frankreich in den ersten Jahren nach dem Krieg noch eher verboten, was gewesen ist. Rey saß schon unter den Nazis zusammen mit dem späteren Regierungspräsidenten in Freiburg, Anton Dichtel, gemeinsam im Gefängnis 1944. Ja, das sind alles so die alten Geschichten. Das hat mich sehr geprägt. Das hat natürlich auch meine Zusammenarbeit mit Helmut Kohl, der ja auch ähnlich, wenn er aus der Pfalz kommt, das so hat. Adenauer mit seiner starken Betonung auf die deutsch-französische Freundschaft hat da natürlich auch sicherlich eine wichtige Rolle gespielt. So kommt eins zum anderen. Und nachher bin ich dann stärker auf die gesamtdeutschen Fragen, habe ich mich ein Stück weit weiterentwickelt. Und heute galt ich in der CDU-CSU-Fraktion in den 90er Jahren als ein verkappter Ossi, wie das bei uns hieß. Ja gut, nun war ich auch zum Entsetzen vieler in meiner eigenen Partei ein leidenschaftlicher Befürworter von Berlin und von Leistungen für die, dass wir stärker helfen. Das ist ja klar aus meiner Verantwortung. So entwickelt man sich in einem politischen Leben weiter.
Ihr politisches Leben haben wir jetzt angesprochen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf den persönlichen Wolfgang Schäuble gucken. Eine Tochter von Ihnen hat mal gesagt, sinngemäß die Familie zusammengehalten, das war eher die Sache meiner Mutter. Ist das was Zutreffendes?
Ja. Ja, das ist wahr, dass meine Familie so einen guten Zusammenhalt hat. Und das haben sie. Wir haben jetzt gerade wieder Urlaub mit allen Kindern und Enkelkindern gemacht, mit Ausnahme der Tochter, die gerade in Amerika Korrespondentin ist für eine bedeutende Zeitung. Diesen Zusammenhalt, der ein wirkliches Geschenk ist für uns, den verdanke ich schon vor allen Dingen meiner Frau.
Ist das ein Familienmodell, was wir heute wahrscheinlich weniger sehen, oder? Ist das heute noch machbar?
Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es wieder. Ich kann nur sagen, ich habe es als ein großes Glück empfunden. Und unsere Kinder und Enkelkinder es waren zwei wunderschöne Wochen, die wir da an der Schleie in Schleswig-Holstein verbracht haben. Und wir haben jeden Tag gesagt, wir hatten ja auch tolles Wetter, wir können eigentlich nur dankbar sein. Also wer das Glück hat, eine so intakte Familie zu haben, der muss immer dankbar sein. Und so habe ich es erfahren. Und das verdanke ich natürlich vor allen Dingen meiner Frau. Die Kinder sagen das zu Recht auch. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch, gut, der Vater sitzt seit 30 Jahren im Rollstuhl und damit hat er natürlich einen gewissen Anspruch auf eine gewisse freundliche Behandlung, sage ich jetzt mal etwas skeptisch.
Sie haben es gesagt, Sie sitzen seit 30 Jahren im Rollstuhl. Dieses Attentat hat ja auch diesen Jahrestag, 30 Jahre. Wie haben Sie die Kraft gefunden, trotz diesem Zusammentreffen, dieser wirklich extremen Höhen und Tiefen in diesem Leben, wie haben Sie da die Kraft gefunden, trotzdem wieder Politik weiterzumachen, trotzdem da dran zu bleiben?
Ich meine, das ist ja nur ein Zufall, dass es so zusammentrifft. Aber man sieht eben, wie nah im Leben himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt auch liegen kann. Und wenn Ihnen sowas passiert, wie es mir passiert ist, passiert vielen Menschen auf diese oder jede andere Art. Und sie haben dann die Chance in einem Beruf, den sie nicht nur, weil es ihr Beruf ist, sondern weil sie Geld verdienen, sondern weil sie es aus Leidenschaft machen, weiterzumachen. Das ist ein großes Glück. Deswegen finde ich nicht, dass es so eine heroische Leistung war, sondern eher ein Glück, für das ich Grund habe, dankbar zu sein.
Und trotzdem auch dann wieder ins Rampenlicht gehen zu müssen, ja, durch diese Art der Arbeit?
Ja, wollen ja auch, die Politiker müssen ja nicht ins Rampenlicht, sie wollen ja. Also mein Anspruch auf Mitleid ist ein begrenzter.
Trotzdem war natürlich das Attentat, ist natürlich schon ein Thema gewesen. Dann Ihr Gesundheitszustand unter Umständen auch Thema. Ist das kränkend, ist das schwierig oder lässt man das einfach vorbeiziehen?
Das ist doch richtig. Es wird doch bei Menschen, die eine herausgehobene Verantwortung haben wollen, zu Recht gefragt, können die das? Die Frage ist legitim, das habe ich aber schon vor 20 Jahren oder mehr gesagt, darf eine entsprechende Frage sagen, die Frage ist doch völlig, völlig legitim. Und wer eine herausgehobene Verantwortung haben will, und in der Politik wird man selten gezwungen, also ich kenne niemanden, der gezwungen wurde, Bundeskanzler zu sein. Also man wird nicht gezwungen, wenn man es will, muss man die Bedingungen kennen. Und wenn man die nicht akzeptieren will, kann man es lassen. Also ich habe wenig Anspruch auf Mitleid und kann auch manchmal die Klagen oder die, was ich so manchmal, was auch Politikern vielleicht in den Mund gelegt wird oder manches unbedacht gesagt wird, teile ich überhaupt nicht. Nein, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Es gibt Leute, die sind materiell besser gestellt als wir sind aber nicht arm. Und je besser wir die Verantwortung wahrnehmen, das wollen, umso besser ist es für uns und für das Land auch.
Der Täter, der hat ja später um Verzeihung gebeten. Was hat Ihnen das bedeutet? Oder hatte keine Bedeutung?
Nichts, nein, der Täter war krank. Deswegen habe ich es ihm gar nicht übel genommen. Das Gericht hat ihn ja auch nicht verurteilt, hat ihn für unzurechnungsfähig erklärt. Und ich habe mich nie verletzt, weil für mich ist ein Unglück. Es ist jetzt vor ein paar Tagen sein Vater gestorben. Der war ja Bürgermeister in einer Gemeinde meines Wahlkreises gewesen. Jetzt nicht mehr, aber damals. Und die Familie hat mir damals geschrieben. Und dann habe ich hier ins Krankenhaus, ich habe ihr zurückgeschrieben und habe gesagt, sie haben es auch nicht leichter als ich. Und wir müssen jetzt beide mit der Last leben. Und dann habe ich gelegentlich den Eindruck gehabt, dass selbst über Medien, über den Südwestrundfunk beispielsweise, aber das war wohl eher der Anwalt oder irgendwelche Journalisten, die Geschäfte da machen wollten, da irgendwas gemacht wurde. Ich habe ihn nie gesehen, ich kenne ihn nicht. Ich habe keinen Hass gegen ihn, aber ich will nichts Besonderes mit ihm zu tun haben. Ich fühle mich auch nicht für sein Schicksal verantwortlich. Und nein, aber ich habe damit nie ein Problem gehabt.
Herr Schäuble, Sie sind ein Mensch der deutschen Zeitgeschichte, definitiv. Mit welchem Satz würden Sie gerne im Geschichtsbuch bleiben?
Darüber habe ich nicht nachgedacht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich kann die Frage nicht beantworten.
Gibt es ein Datum, wo Sie sagen, das ist mein Vermächtnis?
Ich denke auch nicht über mein Vermächtnis nach. Aber wenn Sie mich fragen, was war der bedeutendste Abschnitt in Ihrer politischen Laufbahn, dann war es das Jahr vom Fall der Mauer bis zum Einigungsvertrag. Klar, denn das war, dass Sie das so an so zentraler Stelle mitgestalten können. Das ist für einen Menschen, der sich politisch so engagiert, ein Glück, dass man, wo man einfach sagen muss, das ist schon das Wichtigste gewesen. Ich könnte auch sagen, schauen Sie, als die deutsche Fußballmannschaft 54 Weltmeister wurde in Bern, das war für einen Jungen, der die ganze Zeit, wenn er nicht in der Schule war, Fußball gespielt hat, natürlich das größte Erlebnis. Und schauen Sie, 54 war Fritz Walter der große Held. 20 Jahre später saß ich beim Endspiel, als Beckenbauer Weltmeister wurde in München, war mein Nachbar im Münchner Olympiastadion Fritz Walter. Also für einen Fußballer, der ich mal war, gibt es auch kein größeres. Aber wir reden vom Politiker. Und da war schon das Jahr der deutschen Einheit.
Vielen Dank, Herr Schäuble, für das Gespräch.
Gerne.